Willkommen zu einer weiteren Folge des Ox-Podcast. Ich nehme diese ausnahmsweise mal am frühen Morgen auf. Es ist 9.10 Uhr. Ich habe hier einen Espresso stehen und mein Gegenüber, ich weiß nicht, ob der schon Kaffee getrunken hat, mein Gegenüber ist Arne von Neue Solution Records aus Berlin. Hallo Arne, was trinkst du morgens bevorzugt?
Hallo Joachim, eigentlich Kaffee, aber ich habe hier nur ein Glas Wasser stehen. Das wäre mir jetzt mit Kaffee zu viel Aufwand gewesen.
Du meinst, morgens ist man noch nicht so leistungsfähig?
Nee, eigentlich schon. Eigentlich ist das ja der Grund, warum das auch um die Uhrzeit stattfindet. Das war ja so ein bisschen mein Vorschlag. Und ich bin tatsächlich so in der Branche sicherlich einer der frühen Vögel. Also ich stehe früh auf, bin jetzt nicht so der Langschläfer, aber habe mir auch angewöhnt, einfach vom Arbeiten her immer sehr früh da zu sein, weil am Anfang viel Ruhe ist. Und dann kann man viele Sachen einfach schon mal wegmachen und es klingelt nicht das Telefon und die Kollegen sind nicht da. Und von daher ist das so meine so bevorzugte Startzeit, einfach früh um 9 schon hier sein und fertig.
Kollegen, Telefon, alles nur so Störfaktoren. Am besten macht man alles allein. Apropos allein, fangen wir nochmal an. Du bist ja gefühlt eines dieser klassischen Einzelkämpfer-Labels. Neue Solution Records, der französische Sonnenkönig sagte, l'état c'est moi, le label c'est moi, das Label bin ich. Neue Solution ist schon dein Ding. Seit wann und wie kamst du überhaupt zu Neue Solution?
Naja, die Geschichte an sich ist natürlich wesentlich länger. Neue Solution offiziell ist gegründet 1995. Damals war ich angestellt bei einem damals Indie-Dinosaurier, Vielklang,
ja.
Firma, die, glaube ich, 10 Angestellte hatte, relativ groß, mit dem Erfolg der Ärzte verbunden wurde und damit natürlich auch explodierte. Waren verschiedene Sublabels, ein Studio, relativ prominente Leute, auch wie Westbam waren da mit seinem Sublabel und mit seinem Studio auf der Etage. War ein relativ großes Büro und da
Darf ich mal kurz einhaken? Ja. Ich erinnere mich, das war früher in den 90ern, so typische Station meines Berlin-Besuchs, die Forsterstraße 4-5, wenn mich, glaube ich, erinnere. Genau. So ein ganz klassischer Berliner Hinterhof, alles nicht schick saniert, sondern eigentlich genauso wie die frühere Fabrik oder was immer da war, im dritten oder vierten Stockwerk da rausgerollt ist, war dann halt irgendwie so Betonböden und alles ziemlich, ja, noch den Geist der 70er und 80er hat das noch geatmet. Also das war das alte Berlin, Stück südlich vom Görlitzer Park und da war dann so eine, wenn ich das mal beschreiben darf, so eine Büroetage, man kann im Reim, und gefühlt war da Eva, der legendäre deutsche Indie-Vertrieb, der, kommen wir dazu, auch später nicht mehr existierte, hatte dort seinen Sitz. Es war dort Vielklang, war dort, also wenn man da so als Berlin-besuchender Fanzine-Macher hinkam, war dann immer ein großes Hallo. Da waren so mindestens 5 Leute, wo man mal erstmal vorbeikommen musste, ein halbes Stündchen schnacken und konnte überall ein paar LP-Promos noch abzocken und war auf jeden Fall ein schönes Hallo und so eine Art Szene-Hotspot. Habe ich das so ganz gut beschrieben, wie sich das damals so darstellte?
Ja, ich glaube, das war auch das, was mich so ein bisschen da fasziniert hatte, dass das tatsächlich so dieses Berlin-Ding, aber auch so ein bisschen dieses Musik- und Rockmusik-Ding so verkörperte. Das war halt eine, wie du es gesagt hast, Hinterhof und 4. Etage und dann ein relativ großes Büro, was so ein bisschen diesen Klischee-Label-Charme auch verstrahlte, finde ich, oder ausstrahlte so ein bisschen. Und auch die Leute, die da arbeiteten, waren ja alles so ein bisschen schon Persönlichkeiten, ein bisschen freaky und alles natürlich auch so selber irgendwie Künstler. Und ich fand die Atmosphäre toll, die da einfach so auf der ganzen Etage herrschte. Da war hinten, waren 2 Studios, Tonstudios. Dementsprechend waren natürlich auch viele Musiker da, die rein und raus kamen und mit denen man Kontakt hatte. Oder eben auch Westbam, der im Gegensatz zu mir, der immer der Erste dann war auf der Etage, war ja der Letzte. Der hat die ganze Nacht halt seine Sachen durchgemacht und hat da Musik ballern lassen in seinem kleinen Studio und stand dann morgens neben mir, hat immer die Charts angeguckt und hat geguckt, wo er dann so in den seligen 90ern mit seinen Produktionen gelandet war. Und ja, die Atmosphäre war schon sehr klischee-mäßig, würde ich sagen, aber auch sehr schön. Und da in dem Rahmen wurde mir damals halt auch angeboten, da ich mich in einer bestimmten Musik bewegte, ob ich das nicht einfach so als Label auch machen will. Und sie würden mir die Strukturen quasi zur Verfügung stellen und ich könnte das quasi dort gründen als Sublabel von Vielklang.
Strukturen, das bedeutet damals ein Schreibtisch, ein Faxgerät. Die Eltern unter uns erinnern sich noch, diese Maschinen, die bedrucktes Papier ausspucken, das irgendjemand an anderer Stelle dort eingelegt hat. Es gab Kopierer, also das, was man so als Struktur braucht. Und vor allem, es gab Telefone, es waren die 90er, man konnte noch nicht günstig telefonieren. Das war also gut, wenn man ein Telefon zur Verfügung hatte. Wie kamst du überhaupt dorthin? Du bist ja, das weiß ich, nicht gebürtig aus Berlin. Du bist auch einer jener Zugezogenen, die natürlich heute Ur-Berliner sind, ist klar. er lacht. Wie kamst du nach Berlin? Und du sagtest schon, es hat dich fasziniert, dort reinzukommen. Also als was kamst du da rein? Haben die dich angestellt als Bürokaufmann oder warst du ein Praktikant? Oder ja, was hat dich nach Berlin gebracht und was war dein Szenekontext, den du gerade schon erwähnt hattest?
Na, ursprünglich bin ich aus Hessen, Kasseler Ecke, also ziemlich zentral und habe da zu seligen Punkrock-Zeiten einfach angefangen, selber was zu machen. Also von Konzerte im lokalen Jugendzentrum, ein Fanzin.
Wie hieß das?
Musik selber machen. Also alles so, was für mich dieser ganze Punkrock eigentlich ausmachte, so diese Erlaubnis, was machen zu dürfen, was man nicht kann. Und einfach, man darf loslegen, man macht ein Heft, obwohl man überhaupt keine Ahnung davon hat, oder man macht Musik, obwohl man kein Instrument kann. Und das war für mich plötzlich erlaubt und das habe ich auch sehr exzessiv dann ausgenutzt und habe da mich relativ schnell irgendwie connected zu allen möglichen Leuten, die ich teilweise bis heute kenne. Und bin dann irgendwann nach, ich weiß nicht, Anfang 20er bin ich nach Frankfurt und bin dann mit meiner großen Liebe, die einen Studienplatz in Berlin hatte, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich auch nach Berlin und bin dann hier gelandet.
Anfang 20er, Anfang der 90er, wolltest du sagen, denke ich.
Meiner 20er.
Ach, Anfang deiner 20er. Oh Gott, ja, das ist ja noch ein bisschen länger her.
Ja, und dann, also ich bin 88 hier gelandet, Anfang 88 und das war eben
noch das alte Berlin, das ganz alte Berlin.
Genau, auch vor Mauer und auch mit meiner damaligen Band hatten wir hier zweimal aufgenommen, so im Studio und das war so schon diese Faszination für die Stadt war dann geweckt und dann, als ich hier war,
Moment, da muss ich jetzt halt auch. Da muss ich doch jetzt mal einhaken. Du hast ein Fanzine genannt, hast aber den Titel nicht genannt. Du hast eine Band genannt, hast den Namen nicht genannt. All das sind natürlich Dinge, die jetzt wir hier als quasi Punkrock-Historiker nicht so durchgehen lassen können. Also Ross und Reiter müssen genannt werden.
Das sind Sachen, die verschweigt man, wenn man jetzt auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzt. Bei dem Fanzine muss ich wirklich überlegen. Das waren drei Ausgaben, auch ganz schlechte A5-Kopien, die meine Mutter an der Arbeit immer machen musste. Gefaltet, versucht zu tackern, die zweite und dritte Auflage schon nicht mehr getackert. Das war dann so zu viel des Guten. Komme ich noch drauf.
Nee, ich weiß es jetzt wirklich nicht. Wir reichen es nach, keine Sorge.
Ja, also es war auch nicht gut. Also ich muss sagen, gut, ich war, keine Ahnung, wahrscheinlich 15 so und das war halt so dieses, man durfte einfach machen und man hat dann auch so geschrieben, wie man wollte und auch von der Orthographie sehr frei und alles so dieses einfach machen und austauschen und Leute, die was machen wollten, haben dir halbe Seiten geschickt und die wurden halt eingeklebt und das wurde dann so halt kopiert und getauscht in erster Linie. Und in zweiter Linie dann so ein bisschen auf Konzerten mal verschämt so hingestellt und hat so ein paar verkauft.
Das war also quasi der ganze Beginn des Networkings letztlich. Also es war gezwungenermaßen, es gab kein Internet, sondern Mann und Frau war gezwungen, sich tatsächlich auf postalischem Wege oder durch reales Treffen auf Konzerten mit Gleichgesinnten zu treffen. Und dann eben seine Materialien auszutauschen, ob das nun Platten waren oder Tapes oder Fanzines. Man musste ja quasi so eine Art selber Muscheln sammeln, damit man Muscheln zum Tauschen sammeln hatte, zum Tauschen hatte.
Ja, genau. Und der Name Volksbegehren, so hieß
Mit
das.
X wahrscheinlich, oder?
Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Es wäre typisch gewesen, ja. Aber ja, Volksbegehren. Und ich weiß auch noch, und das hat mich ein bisschen fasziniert zu der Zeit, die Trennung von Deutschland eben mit diesen zwei Teilen und Berlin. Wir waren damals mit Kassel natürlich auch so Zonenrandgebiet, also damit auch schon konfrontiert, dass da eine Grenze ist, wo man hingefahren ist und nicht weiterkam. Wenn man nach Berlin wollte, war das natürlich unübersehbar. Und im Nachhinein finde ich das ganz witzig, weil es war so eine gezeichnete Cover-Artwork vorne gezeichnet mit dieser Trennung und dann irgendwelche Punks, die das so zusammenhielten und Berlin und also sehr visionär, so rückblickend, aber tatsächlich nicht so gemeint, ganz sicher nicht so gemeint. Und das war, wie du sagst, der Anfang und eben auch so bis heute Leute, mit denen ich immer noch kommuniziere, die ich kenne, die in dieser Branche irgendwo noch sind und die ich da kennengelernt habe. Und ja, das war so der Start. Und da, um zurück zu deiner Frage zu kommen, habe ich halt so meine Skills halt so mir selber aufgebaut, so einfach mit diesen ganzen verschiedenen Ebenen selber Musik machen, Konzerte machen, Fanzine machen, ein Kassettenlabel gestartet, danach so ein Single 7-Inch-Label gestartet, das hieß Trash City Records. Und
Daran kann ich mich noch erinnern, das war in die Ox-Frühzeit, gab es Trash City Records. Da wurden
genau,
wir auch
und
bemustert,
da
ja.
ein paar ja, Singles einfach mit Bands, die ich gut fand und sich dadurch diese Verbindungen einfach ergeben haben. Die haben wir dann veröffentlicht und dann bin ich nach Berlin und habe dann gedacht, ich mache ein Praktikum bei einer Plattenfirma, erstmal nur um reinzuriechen und gar nicht jetzt mit der Absicht, da langfristig zu bleiben. Bin dort dann zu viel klagen, habe mich vorgestellt und das hat geklappt und bin dann quasi nie wieder weggegangen. Bin da hängen geblieben, habe dann quasi irgendwann so einen Job gekriegt, habe nebenbei studiert, habe dann immer weniger studiert und immer mehr gearbeitet. Und bis zu dem Punkt, wo man mich aus der Uni rausschmeißen wollte, weil ich zu lange da war und habe dann aber tatsächlich fertig gemacht mein Studium,
Was
um
hast du
da den Abschluss
studiert? Was für einen
zu haben.
Abschluss
Ich
hast du?
habe Soziologie und Publizistik gemacht und in Soziologie bin ich reingerutscht in Frankfurt. Da hieß das Theater, Film, Fernsehen, also irgendwas mit Medien. Und das fand ich sehr spannend und bin nach Berlin gekommen. Da gab es das nicht und da habe ich mir das versucht, so selber zusammenzustellen, so eben mit den verschiedenen Instituten. Damals war das auch noch ein bisschen freier als heute mit diesen Studienordnungen, wo man alles sehr schulisch ja abhaken muss. Und bin dann so in diesen Bereich reingerutscht und ja, dachte halt, mit so einem Label ist ja auch was mit Medien und mit meinem Interesse an Musik, dann kann ich das garantiert gut ergänzen. Das hat dann überhand genommen, habe dann den Job da gemacht und habe abends dann mein Studium quasi irgendwann mal fertig gemacht. Und bin dann bei Vielklang geblieben, bis das so ins Wackeln geriet, finanziell ins Wackeln geriet. Und ja, habe dann in dem Moment die Sachen da abgekauft, die Rechte abgekauft und das Label komplett auf eigene Füße gestellt.
Du,
15
wenn
Jahre.
du erwähntest deine Band, Slick hieß die, glaube ich, oder war das erst die Band, die dann in die zweite oder dritte Linie entstanden ist?
Das war dann erst in Berlin die Band. Genau, das ist dann hier erst entstanden.
Und die davor willst du jetzt verschweigen? Ich bin gnadenlos.
Nee, die waren noch schlechter. Nee, die Band hieß Thrilling Tortures. Und ja, wir hatten dann, das war auch so ein bisschen der Start von dem damaligen Label, Platten selber veröffentlichen, die eigene Band mit veröffentlichen. War allerdings auch mit den doch bekannteren Maniacs an Bord. Maniacs ist so, mittlerweile nennt man das dann so eine Deutsch-Hardcore-Legende, eine der ersten in dieser Richtung in Deutschland oder gehörte zu den ganz frühen Bands. Die kamen aus der gleichen Stadt und aus dem gleichen Jugendzentrum. Und das waren so meine Buddies. Das war eigentlich sogar der Anfang von allem, weil ich da hingegangen bin, als die sich gegründet haben. Und das war auf einer Wiese von einem Dorf, haben die so eine Punk-Session gemacht. Da durfte jeder einfach hingehen und Lärm machen. Und die haben mir dann gesagt, irgendwie, ja, wir üben in dem Jugendzentrum und da ab nächste Woche, wir gründen gerade eine Band. Und dann bin ich dahin und habe dann gesagt, ich bin Vertrieb und ich kann Kassetten vertreiben. Und dann waren wir zusammen, so die zwei Seiten. Und ich hatte ja auch null Ahnung, was ich da machen muss. Und habe dann aber gesagt, okay, gib mal her, ich kopiere das und ich verkaufe das irgendwie. Ich mache das schon. Und dann habe ich beim aktuellen Mülleimer den Deal für die Maniacs besorgt, habe das dahin geschickt und das hat geklappt. Und dann haben die ihre erste Platte auf AM. AM hieß das dann, ne? Also veröffentlicht. Und das sind, waren natürlich meine Kumpels und zwei von denen waren dann auch in meiner ersten Band, der Schlagzeuger und der Bassist. Und das war so der Start, dass man da auch Musik gemacht hat. Und das war wirklich Learning by Doing, also wirklich schon sehr einfache und sehr rumpelige und im Nachhinein auch natürlich qualitativ nicht gute Sachen. Aber es hat mich irgendwo hingebracht und ja, gehört dann, glaube ich, zu diesem Ganzen dazu, wie ich angefangen habe, also auch der Vertrieb, das Label. Man hat halt keine Ahnung und macht halt einfach. Und zu diesen Zeiten konnte man sich halt nicht übers Netz mal schnell erkundigen, wo kann man denn eine Platte pressen, sondern ja, man musste da schon selber irgendwie den Weg finden und das war schon schwierig.
Also bist du bei dir selber in die Lehre gegangen sozusagen?
Hört sich romantisch und toll an. Im Prinzip habe ich auch ganz, ganz viel vergessen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, wo ich mir was besorgt habe. Aber im Prinzip, ja, du musst natürlich auch in so einer Kleinstadt, die dann vor Kassel liegt, da gibt es gar nichts. Da musst du halt gucken, wie du das machst. Oder auch Konzerte veröffentlichen, halt ins Jugendzentrum gehen und sagen, ich will Konzerte veröffentlichen. Und diese im Nachhinein diese Frechheit zu besitzen, wundert mich schon. Und dann habe ich damals witzigerweise Andreas Frege, glaube ich, ne? Von Nosen, also Campino. Irgendwie, ich weiß nicht, kam ich an die Nummer von über ZK-Platten und habe dann bei Mutti angerufen und die hat dann immer Andreas gerufen und dann habe ich gesagt, ja, wir wollen hier Konzerte machen. Und dann war das so, ja super, dann kommen wir doch da hin und wo ist das denn? Und dann haben wir da Konzerte abgemacht und dann leider war das aber genau nach der zweiten Single der Hosen, wo es dann abging und die wurden so groß und dann habe ich in meinem Fanzine darüber noch gemeckert, wie kommerziell und böse die Hosen jetzt sind, weil sie das Konzert bei uns abgesagt haben.
Sowas merkt man sich. Das kann man jemand auch nochmal 40 Jahre später auf jeden Fall aufs Brot schmieren, wenn man ihn mal irgendwo trifft.
Es war für mich tatsächlich auch der Punkt, wo ich nach der dritten Single der Toten Hosen aufgehört habe, sowas zu hören, wo ich gesagt habe, nee, so quasi nicht mit mir. Ihr spielt hier nicht, dann kaufe ich euch nicht. Und dann war ich raus aus der Nummer mit Toten Hosen und Deutschpunk.
Nachtragend sein, das ist eine ganz besonders wichtige Eigenschaft von Menschen, die in der deutschen Punk- und Hardcore-Szene groß geworden sind. Man weiß zwar gar nicht mehr genau, warum man sich nach 30 Jahren auf irgendeinem Konzert eigentlich immer noch maximal mit einem grimmigen Kopf leicht zucken grüßt, aber mit dem redet man nicht, weil ja, vor 30 Jahren hat der mal.
Die Geschichte hat ja den krönenden Abschluss gefunden, als dann tatsächlich die dritte und letzte Nummer von diesem Fanzine rauskam. Und ich bin nach Kassel gefahren und habe die dann Campino in die Hand gedrückt. Und er hat das so überflogen und dann saß er draußen irgendwie auf der Treppe und er hat dann gemeckert, wie scheiße das doch wäre. Das hat doch nichts damit zu tun, kommerziell zu sein. Und ich wäre doch genauso kommerziell, weil ich hatte ein selbstgemaltes King Kurt-T-Shirt an. Und da hat er gesagt, das ist doch eine Band, die bei einem Major ist. Guck mal, wie beschissen das ist. Du trägst eine Band auf deinem T-Shirt, die bei einem Major unterschrieben hat. Das waren die Konflikte, die wir ausgetragen hatten.
Aber im Grunde sind das immer noch die Punkte und die Werte, wenn ich es mal so ganz allgemein sagen darf, die bis heute irgendwie von Relevanz sind, weil du bist, ja, denke ich, einer auch der klassischen. Ich meine, es gibt nicht so viele Leute, die das seit 35 Jahren roundabout immer noch machen. Und gleichzeitig auch Naja, letztlich diesem DIY-Punk-Ding, jetzt von der Idee her, nicht unbedingt musikalisch, treu geblieben sind und ja durchaus bestimmte Dinge aus einer Überzeugung heraus so machen. Also was ist es, was dich daran hält, ohne das jetzt vielleicht zu hoch hängen zu wollen, aber es wird ja Gründe geben, weshalb du dich dafür entschieden hast, dein eigener Herr bleiben und sein zu wollen mit dem, was du machst.
Ja, ich glaube, das sind so verschiedene Punkte, die dich so hin und her spielen. Also es gibt viele, die ähnlich wie ich angefangen haben, die aber Erfolg hatten, plötzlich mit einer Band und dann durch die Decke gehen und eine große Firma haben und von einer Firma zur anderen hoppen. Das ist mir ein bisschen verwehrt geblieben, sagen wir mal so. Ich hatte nie die Toten Hosen oder die Ärzte gesigned und war deswegen plötzlich ganz oben und habe diese Firma gegründet. Viele von denen haben natürlich dann auch mit einer großen Firma andere Risiken gehabt und haben die Firma mittlerweile wieder verloren und sind wieder verschwunden. Bei mir war das dann immer auf so einem Level, dass ich gemerkt habe, oh, ich kann damit Geld verdienen, das hat funktioniert, das macht aber auch einen Riesenspaß und diese alten Werte, die ich dann wahrscheinlich auch so als 15-Jähriger aufgesogen habe, mit denen ich dann gestartet bin und diese ganzen Sachen auch für mich selber ins Rollen gebracht hatte, die haben sich dann auch irgendwann immer mehr verfestigt, glaube ich, oder ja schon. Also, dass ich gemerkt habe, das ist mir sehr viel wert, DIY, eine gewisse Ehrlichkeit. Auch der Musik, den Musikern gegenüber, dass ich nicht einfach jedem Trend hinterherlaufen möchte, sondern dass ich für mich entscheide, was ich machen möchte. Und mittlerweile habe ich dann für mich einen Weg gefunden, ja, der zu passen scheint, der mich weiter trägt, auch finanziell trägt, von der Struktur trägt, aber auch der akzeptiert ist, dass ich so diesen Job machen kann. Das ist ja schon ein großes Glück, dass man damit dann auch irgendwie weitermachen darf und kann.
Das ist, denke ich, ja, also da sind wir uns ja durchaus ähnlich, dass wir eine Sache, die wir eben vor 30 plus Jahren als unser Ding entdeckt haben, dass wir das mit Anfang, Mitte 50 immer noch tun und das irgendwie auch noch schaffen, damit zu überleben. Auch das ist ja eine Sache, die nicht selbstverständlich ist, die man einfach nicht als gegeben hinnehmen darf und die auf jeden Fall jetzt per se, kann man glaube ich einfach so sagen, schon einen Wert an sich darstellt. Also diese eben autonom und von vielen Zwängen einer klassischen Anstellung befreit, Dinge tun zu können, aber gleichzeitig bringt es natürlich ganz neue Zwänge mit rein. Wie oft hast du das heute noch, dass du denkst, dass du Monate hast, denkst du so, nicht so gut? Oder ist es einfach so, dass man, ach nee, läuft, irgendwie läuft es immer und irgendwie geht es weiter? Also, wie ist so dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt? Wie ist das? Wie stellt sich das dar? Auch so in Corona-Zeiten natürlich.
Also erstmal ganz allgemein, glaube ich, bin ich über diesen Punkt irgendwie gefühlt zumindest drüber. Also ich stelle das schon lange nicht mehr in Frage. Das ist für mich mein Job, den ich sehr gerne mache und wo ich eigentlich immer nur die Notbremse so im Hinterkopf habe, dass ich denke, wenn ich nicht mehr den Spaß daran habe und nicht mehr morgens und wie jetzt um 9 gerne ins Büro gehe, dann habe ich so die feste Planung zumindest, ob ich das dann durchführe, sei mal dahingestellt, dass ich dann tatsächlich sage, ich mache Schluss. Wenn dieser Enthusiasmus fehlt, der Spaß fehlt, dann mach die Rollläden runter und mach was Neues. Dann mach irgendwas anderes. Dann ist auch die Musik wieder vielleicht was Privates. Je länger man das macht, desto schwieriger wird die Entscheidung. Das ist mir natürlich klar. Aber es ist trotzdem noch machbar. Und ich habe immer noch diesen Enthusiasmus, dass ich das unglaublich gerne mache und dass ich das auch nicht als Job sehe. Als Job sehe ich, wenn ich die Buchhaltung mache einmal im Monat und mich da hinsetze und muss mich da durchbeißen und dann fluche ich vor mich hin. Aber der Rest ist tatsächlich extrem ja, Spaß angetrieben und dass ich das gerne mache, mit Leuten rede, mit Leuten kommuniziere, mit Bands, diesen Job mache, Musik höre, mich da durchwusel und trotz dem fehlenden großen Erfolg, sag ich mal. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nach Hause gehe und sage, ich habe alles sicher und das Geld ist so da, dass ich da gesichert durchs Leben surfe, oder wobei durchs Leben komme ich durch, aber wie das am Ende aussieht, die fehlende Altersvorsorge, die wird mich irgendwann nochmal einholen. Aber das ist schon mehr wert als der Lohn. Also das ist das, wo ich so denke, die lange Zeit, die ich das schon mache, ist mir, habe ich keine schlechten Tage gehabt. Und das ist extrem viel wert und eventuell mehr wert als das, was ich in der Zeit anderweitig hätte verdienen können. Und dessen bin ich mir sehr bewusst und deswegen glaube ich, ist auch nicht mehr dieses Up and Down da. Oder ich weiß nicht, ob das jemals da war. Ich bin eine ziemlich einfache Type und ich bin sehr positiv gestimmt, dass ich da gut durchs Leben komme. Aber ich glaube, es gibt wenige Tiefs in diesem Job für mich. Ich genieße das und ich genieße die Anforderungen und auch so die verschiedenen negativen Sachen, die passieren können. Die sind eher für mich so ein Ansporn, dass ich das machen will. Und da sind wir bei Corona. Das ist im Endeffekt auch nur so ein weiterer Punkt, wo ich denke, alle nennen uns Kreativbranche, dann müssen wir halt kreativ bleiben, dann müssen wir halt das wieder in Frage stellen, was wir hier machen und anders rangehen und gucken, wie wir das anders gestalten können und anders planen können und durchführen können. Ich treibe eher die Bands gerade an, als dass die Bands zu uns kommen und uns wieder antreiben oder mit neuem beliefern, sondern ich bin gerade derjenige, der den Bands sagt, Leute, macht. Wir wissen nicht, wie lange das geht. Wir wissen nicht, wann das wieder losgeht. Wir wissen nicht, was dann passiert, wenn es wieder losgeht. Das, was uns bleibt, ist das, was wir können. Einfach, wir müssen da sein. Wir müssen liefern. Wir müssen so die Schutzmaske der Seele bringen. Die Musik, die einfach so dahingehangen wird, dass wir was bringen, was vielleicht unser Job ist. Aber einfach, dass wir sagen, wir machen weiter. Wir können uns jetzt nicht hinsetzen und jammern und bei Frau Merkel nach Geld fragen. Das ist so für mich das Vorletzte, was ich machen möchte. Sondern ich will weiter alternativ sein, ich will Off-Kultur sein und ich möchte kreativ bleiben. Das ist so das, was den Job ausmacht und was diesen Job auch in so einer Krise, in so einer extremen Krise dann auch ausmacht.
Was machst du eigentlich? Jetzt einfach mal so die große Frage für die Menschen, die jetzt Noise Illusion noch nicht zwischenzeitlich, wenn sie das hören, gegoogelt haben und auf deiner Website waren. Also du bist einerseits Label, da können wir einfach mal so vielleicht so einen gewissen, ja, da waren über die Jahre waren es natürlich wahrscheinlich hunderte Bands, also das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail gehen, aber ein paar so Highlights machen. Und zum anderen weiß ich, dass natürlich, in der Hinsicht haben wir auch miteinander zu tun, neben dem Label gibt es eben noch die Dienstleistung einer Promo-Agentur, die du machst. Plus, du hast noch einen Musikverlag. Das sind alles so Begriffe, wo jetzt dann Label, da folgen uns die Leute bei Promo-Agentur. Da werden schon ein paar Leute sagen, ja genau, habe ich schon mal gehört. Was machen die eigentlich? Und ein Verlag? Ja, ein Verlag ist so der Hiller mit seinem Ochs. Der hat doch einen Ochs-Verlag und macht dann fancy noch was. Was macht der denn mit Platten und Verlag? Also fangen wir doch mal so bei dem Label an. Wie Slick hast du damals eine eigene Band gemacht. Es gab mal eine Band ganz früh, die, glaube ich, schon relativ erfolgreich waren. Judd, J-U-D. Ja, und dann kamen dir über die Jahre super, super, super viele Sachen. Ganz aktuell haben wir jetzt auch im Heft 24-7 Diva Heaven aus Berlin. Eine All-Woman-Band, die so den, finde ich schon so, ich bring's mal runter, so ein bisschen so den L7-Sound, obwohl die das gerne nicht so gerne hören, aber ungefähr das wieder so ein bisschen in Erinnerung rufen. Und dazwischen?
Naja, ich versuche es immer so zu beschreiben, dass es im Endeffekt alternative, laute Gitarrenmusik ist. Und Musik, die auch ein bisschen fordert, ist, glaube ich, das, was Noise Illusion am besten beschreibt. Wir machen keine eingängige oder irgendwie trendgerechte Musik, natürlich ist man auch davon beeinflusst, was draußen passiert, aber ich glaube, eine kleine Firma, wie wir es sind, kann am meisten bewirken, wenn man die Leute ein bisschen herausfordert, wenn man die Musik macht, die man erst 2-3 Mal hören muss, um sie zu verstehen, aber dann auch intensiv reingezogen zu werden. Also Musik, die einen schon ein bisschen ja, kitzelt und nicht einlegen und sofort sagen, kenne ich, klingt ja wie das und das, finde ich auch super. Sondern wirklich ein bisschen diese eigenen Bands zu finden, die immer ein bisschen zwischen den Stilen sind. Ist nicht immer ganz einfach, hat sich über die Jahre als, glaube ich, schon als Markenzeichen so ein bisschen bewährt, dass viele uns sagen, na, bei euren Sachen müssen wir mal erst 2-3 Mal reinhören. Aber im Nachhinein sind natürlich dann auch viele Juwelen, sag ich mal, entdeckt worden, die auch andere verstanden haben, wie Smoke Blow oder Firewater, Mother Tongue, Scumbucket Blackmail. Ja, da gibt es viele in der langen Zeit, die natürlich dann irgendwann gewachsen sind und die Titelseiten der Magazine irgendwie auch gefüllt haben. Was ich da mit so einem gewissen Lächeln einfach nur hinnehme, weil ich natürlich mich gerne daran erinnere, wie die ersten Sachen dann abgelehnt wurden oder bewertet worden sind und die dann später im gleichen Magazin aber dann auch gefeiert sind. Das ist nicht schlimm, das gehört dazu. Aber es ist natürlich dann am Anfang schon, weil da viel Herzblut drin steckt, sehr, nicht verletzend ist zu viel, aber jede Band ist mir eine Menge wert. Und wenn mir dann jemand sagt, die klingt ja nur wie die und die, dann könnte ich mein großes Musiklexikon aufmachen und sagen, nein, das stimmt nicht. Und wenn man dann im Nachhinein die Bestätigung bekommt, dass diese Bands dann doch auch einen gewissen Erfolg oder eine Berechtigung und Bestätigung bekommen, dann ist das natürlich eine schöne Sache. Selbst wenn man irgendwann dann auch schon draußen ist und das eine andere Firma dann groß gemacht hat, es ist schön. Das ist so diese Label-Geschichte. Was ein Label macht, weiß jeder. Musikverlag ist im Endeffekt die andere Seite der Musikwirtschaft, die sich um Rechte kümmert, um die das, was viel mit der GEMA zusammenhängt. Die Autoren und die Songwriter, die einfach Stücke schreiben, die können die aufnehmen und das, die Aufnahme geht zum Label, aber die geschriebene oder das geistige Eigentum, das landet dann beim Verlag. Der Verlag betreut das und wertet das aus, ist für uns eine zweite
klingt jetzt, wenn ich kurz anhaken, klingt natürlich total unsexy und unromantisch und unkünstlerisch. Rechte werden ausgewertet, verwaltet und so weiter. Also so gesehen, wenn ich das richtig verstehe, treuhänderisch für den Künstler bist du beauftragt, dessen Urheberrechte wahrzunehmen und jetzt so ganz brutal auszuwerten. Auswerten klingt immer nach totaler Ausbeutung, aber Auswertung, sprich, jemand macht ein Lied und sagt so, hey, bitte pass auf, dass das meins bleibt. Und wenn jemand anderes das covern will oder live spielen will, ist ja von mir, ist meins. Arne, du hast ein Auge drauf, dass ich dafür dann auch ein bisschen Geld bekomme. Und dann sagst du, yo, mach ich, setz mir eine Unterschrift drunter. Und dann bist du derjenige, der, und das denke ich, gehört ja auch mit dazu, für ein paar Prozente an den Einnahmen dich darum kümmerst, dass diese Rechte verwaltet werden und eben irgendwas Gutes damit passiert und gleichzeitig auch die Sachen über die Jahre, ja, wie soll ich sagen, auch hängt das auch mit rein, so dass die dann auch irgendwie erhältlich bleiben, dass die, wenn so ein Medienbuch erfolgt, wie von physischen Tonträgern ins Digitale, dass sich da auch jemand drum kümmert, dass das weiterhin erhältlich und abspielbar ist. Gib doch mal so einen Überblick dazu, was dazugehört zu diesem Verlagsbusiness.
Es ist ein sehr altes Business. Das Verlagsbusiness ist ja älter als das der Plattenfirma, der Labels. Und das kommt halt traditionell vom Notendruck, dass jemand deswegen auch die Nähe zu einem Verlag, der Zeitschriften halt verlegt. Die alten Künstler und Musiker haben halt ihre Songs einfach geschrieben, tatsächlich auf Notenpapier und haben die dann verkauft. Das heißt, da wurde die Musik von den Künstlern ja nicht auf eine Schallplatte gepresst, sondern die wurde auf Noten, oder Noten wurden gedruckt und diese Noten wurden dann verkauft und populäre Künstler wurden dann im ganzen Land oder in wie auch immer ganz Europa und an den großen Fürstenhäusern gespielt, weil die Noten dort eben gekauft wurden und gespielt wurden. Und erst als dann die Schallplatte aufkam und das Medium Schallplatte oder dieses Massenmedium rauskam, gab es halt diese zweite Variante, dass eben auch diese Musik aufgenommen wurde und die Platten quasi oder die Tonträger verkauft wurden. Und der Musikverlag, ich finde immer das schönste Beispiel, was auch viele Musiker gar nicht so auf dem Schirm haben am Anfang, ist, wenn du irgendwo live spielst, die Clubs müssen GEMA zahlen und diese GEMA oder die GEMA sammelt dieses Geld dann ein und zahlt es im besten Fall an den gleichen Künstler wieder zurück. Ist jetzt sehr vereinfacht alles, aber der Club zahlt Geld für das Konzert und die GEMA zahlt dieses Geld an den Künstler zurück, der dort gespielt hat. Wenn der GEMA aber nicht bei der Künstler nicht bei der GEMA ist, bleibt das Geld bei der GEMA und geht bei der großen Verteilaktion am Ende des Jahres an andere. Da sage ich den Musikern immer, das ist dumm, weil ihr generiert dieses Geld ja. Ihr spielt dort die Konzerte, das Geld geht an die GEMA und ihr kriegt es selber nicht zurück, wenn ihr euch nicht drum kümmert. Und das sind, ist so ein Teil dieser Verwertungskette, der von Verlagen halt dann auch betreut wird, dass wir dann auch diese Konzerte nochmal überprüfen, doppelt melden, abrechnen, gucken, ob die GEMA das richtig abrechnet und das Geld richtig zurückführen. Und das passiert auf verschiedenen Ebenen, ist ein sehr trockenes Geschäft, aber ist halt so für mich auch ein zweites Standbein, einfach um die Labelarbeit, die aufgrund fehlender Verkaufszahlen mittlerweile immer schwieriger wird, natürlich auch ein bisschen abzupuffern. Und da sind wir beim dritten Standbein der Promotion, das heißt Öffentlichkeitsarbeit für Musik, für Bands, für Schallplatten, für Veröffentlichungen, dass wir versuchen, wenn Künstler irgendwas veröffentlichen, das in die Medien zu bringen, damit die Magazine wie das Ox oder Radios oder online darüber berichten und die Fans oder die Musikhörer draußen überhaupt das wahrnehmen und dann vielleicht zu Konzerten gehen oder die Platten kaufen. Und das ist so das dritte Standbein. Da werden wir von Bands auch dafür bezahlt, von anderen Labels, von internationalen Labels. Die geben uns dann quasi den Auftrag, diese Platte zu promoten und dass wir die in die Medien bringen. Das sind die drei Standbeine, die hier zusammenlaufen. Nach draußen ist das Label natürlich das Aushängeschild und auch erstmal das Wichtigste und das Image. Hintenrum sind aber die zwei anderen natürlich sehr wichtig, weil die ohne Finanzrisiko laufen können. Das heißt, Promotion ist eine Service-Dienstleistung, da arbeite ich und kriege ich mein Geld und dann ist das vorbei. Und der Verlag ist ebenso eine Sache, wo ich arbeite und hintenrum kommen die Gelder dann und unterstützen wiederum hier die Firma. Das Label bedeutet immer viel Risiko. Das fängt halt an bei irgendwelchen administrativen Geldern, die wir zahlen müssen, bis hin zur Pressung und zum Verschicken der Tonträger etc. Da muss man relativ viel Geld erstmal einsetzen, um das dann wieder zurückzuholen und hat gleichzeitig das Risiko, dass es gar nicht zurückkommt. Dadurch ist die Struktur für uns eine relativ sichere geworden, wenn man das in der Musik überhaupt sagen kann. Und bringt uns eigentlich auch momentan durch diese Corona-Zeit gut durch, weil wir halt sehr vielseitig aufgestellt sind.
Moment, du redest jetzt von uns, das ist der Pluralis Majestatis, König Arne ja. Und sein Hof.
Nee, es ist nicht ganz so, dass ich der Einzelkämpfer bin, den du dargestellt hast. Also ich habe seit langer Zeit immer jemand hier sitzen, entweder bezahlte Mini-Jobs und 450-Euro-Jobs, Praktikanten, die dann aber auch irgendwann vom Praktikum rüber gesurft sind und Angestellte waren. Und auch heute, ich habe noch einen Festangestellten, aktuell keinen Praktikanten. Das ist seit letzten März mit Corona tatsächlich auch noch eine Österreicherin, die dann panikartig das Land wieder verlassen hat, ist der Platz vakant. Aber im Prinzip sind wir die letzten Jahre drei Leute hier im Büro gewesen. Und von daher, der Verlagsarm zum Beispiel, der wird noch mit einer zweiten Firma, das ist eine Kooperation, da sind ja auch Leute beteiligt. Also ganz so ein Einzelkämpfer bin ich nicht. Und im Gegenteil, alleine würde es mich, glaube ich, ziemlich austrocknen. Und auch da ist die Kommunikation extrem wichtig.
Was du geschrieben hast, natürlich mit diesen Verlagsstrukturen etc., ist schon so ganz klassisches Musikbusiness, das natürlich heutzutage von vielen Seiten in Frage gestellt wird. Die GEMA wird natürlich aus gewissen KünstlerInnenkreisen stark angegangen als Dinosaurier, den doch eigentlich keiner mehr braucht. Muss doch alles frei sein im Netz. Warum muss überhaupt jemand Kontrolle über irgendwas haben? Mal ganz simpel dargestellt, das System, dass irgendjemand ein Label braucht, wird in Frage gestellt, weil Bands können doch heutzutage alles komplett selber machen. Also so gesehen, gefühlt brauchen wir das doch alles gar nicht mehr. Weil kann doch jede Band und jeder Künstler und jede Künstlerin kann alles selber machen und das, was du da so machst, ist doch eigentlich überflüssig.
Ja.
Aber
Im Prinzip ist es richtig, du kannst alles mal, es ist auch alles sehr viel einfacher geworden und schneller und zeitnaher geworden und man kann das alles mit dem Laptop auf den Knien machen. Aber im Prinzip muss glaube ich, erstens einen Künstler dann auch verstehen, es ist ein richtiger Job. Das heißt, dann muss der Künstler um 9 hier sitzen und arbeiten und Promo machen und herstellen und Anmeldungen machen, administrieren, mit der GEMA reden, etc., mit dem Vertrieb reden. Und diese Arbeit, das ist halt auch tatsächlich Arbeit, die zeitintensiv ist und wo man natürlich auch gewisses Know-how haben muss oder sich das dann mit der Zeit erarbeiten muss. Und ich glaube, das größte Problem ist, dass ein guter Künstler ist halt tatsächlich ein Künstler, der ganz andere Werte vermittelt als jemand, der hinterm Schreibtisch sitzt und arbeiten soll für den Künstler. Und wenn man beide Seelen so in einem Körper hat, dann ist das machbar. Dann kannst du als Künstler tatsächlich, also dieses Beispiel Nick Cave, der morgens um 8 aufsteht und Songs schreibt, jeden Tag einen Song oder so, das hat ja eine ganz andere Einstellung als das, was viele heute so als Band sehen, die dann sagen, ja, wir gehen einmal die Woche in den Proberaum und saufen mal richtig und machen mal wieder weiter. Und wenn es gut ist, geil, dann gehen wir auf Tour und haben unseren Spaß. Und ich finde, diese Leute können ja auch ebenso hochwertige Künstler sein, aber die brauchen natürlich Strukturen und die holen sie sich über andere Leute von außen, Management, Verlage, Promotionfirmen und Labels. Und ich finde, genau das können wir natürlich. Wir können diese Strukturen den Künstlern geben. Wir haben das alles aufgebaut, wir haben die Erfahrung, aber wir haben auch die Kontakte. Und es ist nicht unwichtig, dass man als Label natürlich über die Jahre weiß, wem man was hinlegen kann, um bestmögliche Reaktionen zu kriegen. Das kann ein Künstler, der jetzt damit online einfach mal anfängt, natürlich nicht. Der kann googeln Oxfans sehen und sagt, oh super, schicke ich das mal hin. Und dann schickt er halt eine CD hin oder am besten noch ein Rohling hin oder heutzutage einen File einfach so Postfach und schickt das raus. Und dann hofft er, dass das irgendwie auffällt. Dass aber jedes Magazin, jeder Schreiber auf der anderen Seite wiederum Anforderungen hat, die auch sehr unterschiedlich sind, das wissen wir dann natürlich und können diese Strukturen natürlich besser füttern oder können dem besser entgegenkommen und damit umgehen. Also von daher glaube ich, rein technisch ist es möglich und jemand, der fit ist, kann das auch durchaus alles sehr gut selber machen. Und trotzdem ist die Relevanz von Geschäftspartnern drumherum, Managementfirma, Label, Verlag etc. immer noch wichtig und kann immer noch sehr viel helfen.
Kann es sein, dass auch da so eine gewisse Legendenbildung mit reinspielt, dass also oftmals von natürlich Musikern, Musikerinnen, die jetzt so als EinzelkämpferInnen wahrgenommen werden, dass die wiederum ab einer bestimmten Größe habe ich das Gefühl, dass das einfach dann verschwiegen wird, quasi wie viele Leute im Hintergrund für die entsprechende Person arbeiten und man einfach der Meinung ist, ah ja, die macht das ja alles selber. Dabei steckt im Hintergrund oftmals dann aber halt ein ausgefuchste Management-Company, die, sobald es ein bisschen größer ist, einfach auch mal genau diese Arbeit macht. Und dann gibt es natürlich so gesehen pro forma kein klassisches Label, / Major-Label mehr, sondern da macht das jemand selber. Aber eigentlich werden die gleichen Strukturen nachgebildet durch eigene Strukturen. Also dieses, wir machen alles selber, kann durchaus stimmen. Manchmal glaube ich aber, dass es einfach auch so ein bisschen so eine Marketinglüge ist, um sich irgendwie schicker darzustellen.
Ja, ob das jetzt Marketing ist oder so ein Augenwischerei für einen selber, weiß ich gar nicht. Vielleicht schon. Aber es ist durchaus legitim, dass man sagt, ich vertraue so einer Firma meinetwegen nicht, ich möchte da nicht hingehen. Bin aber jetzt so groß oder noch besser, in der Regel ist es ja, dass man diese Erfahrung erst selber macht. Und wenn man dann groß genug ist und merkt, dass diese großen Companies ja tatsächlich Konzerne sind und nicht deine Kumpels, auch wenn sie dir gerne Backstage was anderes erzählen, aber dass das halt Konzerne sind, die nach Zahlen operieren und die dich halt droppen, wenn du gewisse Zahlen nicht lieferst und umgekehrt, wenn du Zahlen lieferst, bist du halt auch wichtig. Aber wenn du das Ganze durchschaust und dann vielleicht sagst, gut, das, was die machen, kann ich tatsächlich selber machen, Klammer auf, mit meinen Freunden oder mit den Firmen, die ich aussuche, Klammer zu, dann ist das, finde ich, durchaus legitim, dass das dann nach vorne aussieht, als ob diese Band ein Label macht oder selber veröffentlicht oder selber Booking-Agentur ist, aber hintenrum natürlich Leute da arbeiten und das Ganze abwickeln. Das finde ich dann fast egal. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Es ist definitiv nicht so, dass die großen Bands selber das Label sind und selber die Booking-Agentur sind und das selber machen, sondern da sitzen in der Regel immer Leute, die das für und mit der Band machen.
Wie nimmst du denn all diese Veränderungen wahr? Bist du jemand, der auf Veränderungen, wir hatten ja anfangs schon ein bisschen drüber gesprochen, mit einer großen Offenheit und jede Veränderung ist erstmal eine neue Chance, darauf reagierst? Oder gibt es sicher auch mal Momente, wo man sagt so, oh Mist, hier bricht gerade ein Geschäftsmodell, das jahrelang, jahrzehntelang funktioniert hat, zusammen. Mist, da kriege ich jetzt schon mal kurz irgendwie Blutdruck.
Nee, auf keinen Fall. Also ich akzeptiere das komplett. Ich gucke total ungern nach hinten. Ich bin hoffentlich jemand, der nicht gerne über dieses Früher mit so einer verklärten Miene redet. Und ich merke das auch, dass ich ungern Fotoalben angucke. Das interessiert mich nicht. Ich merke dann immer so, das interessiert mich nicht, was früher war. Das ist zwar manchmal weg, das Erinnerungen, das ist auch so der, sag ich mal, das Gespräch am Tresen, wenn man über alte Zeiten redet, das ist mal nett. Aber ich finde es halt total spannend, auch an diesem Job, den ich mir ja selber hier nicht nur ausgewählt habe, sondern den ich ja selber auch forme, dass der unentwegt in Veränderungen einfach oder Veränderungen unterliegt. Und dass einfach nicht dieses Jahr so ist, wie es letztes Jahr war oder vor 5 oder vor 10 Jahren, wie vorhin schon im Gespräch angeklungen ist, Faxgeräte oder wie man früher gearbeitet hat, dass man in einem Büro mit 12 Leuten einen einzigen kleinen C64-Computer hatte, der Etiketten ausdruckte für eine Bemusterung, für ein Mailing, damit man Adressetiketten hat. Das ist heute unvorstellbar. Das macht man heute so nebenbei, Hörer eingeklemmt, guckt Etiketten aus, beklebt irgendwelche Sachen, schickt die raus. Und ich finde das super spannend. Manchmal ist es natürlich so, dass man an Grenzen kommt und das auch nicht positiv sieht, immer gleich, weil schon wieder sich was ändert, was nicht immer zum Guten ist. Und trotzdem ist es eine Sache, die mich sehr herausfordert an diesem Job und auch sehr kickt an dem Job, dass ich immer wieder merke, wow, das ist cool, das haben wir wieder hingekriegt. Weißt du, sowas wie Spotify, so, das ist so der letzte Todesstoß der Musikindustrie für mich und trotzdem musste das natürlich als Label auch so ein bisschen hinnehmen und sagen, da müssen wir irgendwie das handhaben und damit umgehen und nicht nur technisch, wie geht das, wie kriegen wir einen Vertrieb, wie kriegen wir das hin, dass wir da überall dabei sind, sondern auch, wie geht man damit um, mit den Bands drüber reden? Macht das Sinn, alles hochzustellen? Oder macht es Sinn, noch mehr hochzustellen, diese Veröffentlichungspolitik, Single auf Single auf Single? Oder macht es eher Sinn zu sagen, wir stellen nur 6 Songs vom Album online und den Rest machen wir halt physisch? Und die Leute, die wir ansprechen wollen, die müssen sich das halt kaufen. Und die, die nur Spotify hören, die können was hören, aber nicht alles. Und diese Art der Kreativität finde ich total spannend einfach, dass man mit diesen Anforderungen und mit diesen sich dauernd ändernden Parametern drumherum ordentlich umgeht und immer auch mit diesem, da sind wir am Anfang der Geschichte, mit dieser DIY-Mentalität, dass man sagt, ich will gewisse Sachen nicht machen. Ich finde Förderungen zum Beispiel unerträglich. Eine Deutschlandfahne auf einer Noisolution-CD hinten drucken zu müssen, ist für mich immer noch so der Hass in Tüten, das ist so.
Initiative Musik meinst du, das ist gefördert aus Mitteln des Deutschen Bundestages nach blablabla.
Also eine schöne Sache. Per se eigentlich eine tolle Sache, dass man Kunst, Kultur, Musik fördern möchte. Dass das nicht immer richtig gemacht wird und dass da die Wege nicht immer die besten vielleicht für alle Beteiligten sind, ist auch verständlich. Also eigentlich eine gute Sache. Und trotzdem ist es mir dann ein bisschen zuwider, dass ich als sogenannte Off-Kultur, als Alternative oder Punk oder wie auch immer Label meinen Finger hebe und dem Bundestag mir hinten drauf drucke und sage, gefördert vom Ministerium für Punkrock. Also sowas widerspricht mir so ein bisschen. Das finde ich halt schwierig. Und trotzdem.
Da kommt doch der alte Punk mal wieder vollkommen durch.
Im Prinzip schon. Und trotzdem sage ich natürlich den Künstlern, wenn ihr das machen wollt, super Idee, macht es selber, macht es. Aber ich mache es ungern. Also solche Sachen sind für mich so grenzwertig, wo ich an meine Mentalitätsgrenzen komme.
Gut. Apropos Mentalitätsgrenzen, nein, Quatsch. Was kickt dich derzeit so wirklich musikalisch jetzt? Von Konzerten können wir ja nicht reden, aber was sind so Bands, die du ewig lieben wirst und was kickt dich aktuell?
Oh, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich tatsächlich jemand bin, der ganz viel vergisst.
Hast du nicht ein Rocket from the Crypt-Tätowierung irgendwo? Bist du nicht auch einer von denen?
Nee,
ich hätte jetzt gesagt, dass du
auch einer von denen bist. Ich habe keine Turbo-Jugendjacke gehabt.
Oder du hast doch keine Turbo-Jugendjacke, gut.
Also für mich ist tatsächlich eine ganz wichtige Band, die einzige, die ich sammle, ist Clash und Joe Strummer. Und die ganze Historie fasziniert mich bis heute, da ich tatsächlich aktuell morgens immer die letzte Biografie noch lese von Joe Strummer, ich glaube zum dritten Mal. Und mich fasziniert das. Mir gibt diese Musik aber auch rein gefühlsmäßig irgendwas, wenn ich habe immer so turnusmäßig, habe ich so eine Zeit, wo ich plötzlich Clash-Platten höre und die Solo-Sachen und alles, was drumherum ist. Und dann plötzlich wieder anfangen, im Netz zu gucken und irgendwelche Sachen mir da rauszuholen oder neue Bücher etc. bestellen und. Und dann verliert sich das wieder und dann kommt das irgendwann wieder hoch. Also das ist schon für mich so eine ganz Konstante vom quasi ganz am Anfang bis heute, die mich begleitet und die ich auch mittlerweile so ein bisschen nerdy, sammlermäßig betreibe. Ansonsten bin ich sehr offen und mich interessiert Musik und ich bin so ein Flohmarktkäufer, also ich habe garantiert, weiß ich nicht, 50-60% der Platten, die ich habe, sind auf dem Flohmarkt gekauft, weil ich da tatsächlich dann Altes für wenig Geld ohne großes Risiko mir besorge. Ich habe gehört, die Platte soll gut sein, die nehme ich jetzt mal mit und dann wird die mitgenommen. Und dann höre ich das und komme in 60s Soul rein oder alte Country-Sachen aus den 30er Jahren, genauso wie Punkrock, New Wave, Hip-Hop. Ich bin kein Typ, der Metal gerne hört. Ich bin so an einem Bereich, der da aufhört, wo Alternative und Metal zusammenstoßen. Also sowas wie Motorhead ist dann immer so die Grenze oder ein paar Doom-Sachen. Stoner Rock ist auch so ein Graubereich, der beides berührt. Da bin ich sehr tief drin. Aber ich bin keiner, der Metal irgendwie jemals richtig tief berührt hat. Und aktuelle Musik höre ich eigentlich auch selten. Also irgendwas Pop oder dieses seit den 90ern nie irgendwie einen Eintritt da reingefunden. Also ich könnte hier nicht mehr als zwei Madonna-Titel nennen, weil ich einfach gar nicht weiß, was die gemacht hat. Oder da fehlt mir irgendein Zugang. Und auch das Interesse, das höre ich nebenbei, wenn das im Kaufhaus läuft, aber das interessiert mich nicht. Aktuell gibt es immer wieder Sachen, die mich total faszinieren, dass ich dann auch nachts, wenn ich hier rumsurfe und Sachen mache, mit anderen Labels Kontakt habe und höre, was machen die. Da habe ich oft diese nächtlichen Einkaufstouren, dass ich plötzlich Videos von Bands sehe und dann, boah, wie geil ist das, muss ich sofort bestellen, Bandcamp, tak, 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 oder Mailorder und gucken, wo gibt es die Platte und wenn es die nicht gibt, muss ich die Band anschreiben und sagen, ich will diese Platte. Und das ist immer noch so ein kindlicher Entdecker, Drang, der mich total packen kann. Und da sind dann Bands, aktuell so eine Band, The Church of the Cosmic Skull, glaube ich, oder ein ziemlich derber Hip-Hop-Künstler, der so viel Punkrock in sich trägt, wie ich schon lange nicht mehr gesehen habe, Bob Villain mit VY, Villain. Macht alles selber, ist auch so ein bisschen resistent gegen Hilfe. Habe ich natürlich gesagt, hey, großartig, super, ich mache für dich alles, was du willst. Und ich mache es sogar so zu Bedingungen, die mich so aussaugen. Ich will das einfach machen. Ich finde das geil. Und ich mache für dich meinetwegen die kleinste Auflage der Welt. Und ich gebe dir vorher dein Geld und ich will das einfach rausbringen. Ich finde das total großartig. Und der Typ sagt halt, nee, ich mache das selber. Und das finde ich dann auf den ersten Punkt, denke ich so, Arschloch. Und auf dem zweiten Punkt denke ich so, wow, du geiles Arschloch, das ist super. Und das gibt es dauernd, dass ich diese Typen und diese Musik und Platten entdecke. Und aktuell fehlt mir ein bisschen der Flohmarkt, wo ich stöbere und mitnehme und alte, angenagte, kaputte Platten, wo dann irgendjemand Thomas Müller draufgeschrieben hat, weil das seine Platte war. Ich liebe sowas. Also ich bin niemand, der auf den Zustand der Platte achtet, sondern ich will Musik hören.
Ich will Musik hören. Das ist doch echt ein hervorragendes letztes Wort für dieses Interview, für diesen Podcast. Arne, ich danke dir vielmals. War ein sehr schönes morgendliches Gespräch. Und ich glaube, wir sehen uns hoffentlich auch bald irgendwann dieses Jahr mal wieder in Berlin. Wird
Zeit. Das wäre schön, wenn das mal klappt.
Ich danke dir.
Hat zumindest sehr viel Spaß gemacht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.